ARD.
Wenn man bei mir sagen kann, ich bin seit 2005 ein absoluter Autofreak und bei mir dreht sich nichts anderes im Kopf als Autos, dann bin ich wahrscheinlich süchtig.
Boah, also das gibt einem Puls, das gibt einem schwitzige Hände, das gibt einem Grinsen ins Gesicht und wir sind noch weit weg von dem, was das Auto eigentlich kann.
Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS.
Die Karre, die mich da gerade so zum Lachen gebracht hat, die hat tatsächlich 500 PS, hochgetuned ohne Ende. Ich kann sagen, ins Auto kann man sich richtig reinsteigern. Das war natürlich nicht mein Wagen, sondern der Wagen eines Protagonisten dieser Folge, der sich auch im Tunen, im Schrauben und im Fahren verliert. Das Auto kann zur Sucht werden. Das weiß jeder, der mal wieder Autoteile bestellt hat, obwohl er eigentlich gar kein Geld mehr hat. Aber das Auto ist Leidenschaft und damit kann man eben sehr weit gehen. Das Auto spaltet die Geister, denn viele können das gar nicht verstehen. Die sagen, ey, Individualverkehr und diese ganzen großen Autos, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Klimawandel und so weiter. Und ich muss sagen, als Journalist auf der einen Seite und als Autoenthusiast auf der anderen Seite, ich kann beide Seiten verstehen. Und ich versuche in dieser Folge zu vermitteln, in der Folge Süchtig nach alles zum Thema Süchtig nach Autos.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
Alle Folgen von der zweiten Staffel Süchtig nach alles findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Bei mir im Studio heute Katja Diehl. Katja, grüß dich doch erstmal.
Hallo und danke für die Einladung.
Du bist Mobilitätsexpertin, du berätst die Politik zum Thema Verkehrs- und Mobilitätswende, du schreibst an deinem zweiten Buch zum Thema. Aber wenn ich Twitter glaube, bist du diejenige, die Autos hasst und allen das Auto wegnehmen will. Was stimmt denn jetzt?
Auf jeden Fall stimmt nicht, was bei Twitter steht. Das wissen wir alle spätestens seitdem Elon Musk den Laden übernommen hat. Ich hasse Autos überhaupt nicht, sind mir egal. Und manchmal nutze ich sie sogar selber. Ich fahre sogar Taxi mit. Also das ist ja auch ein Auto. Ich verstehe aber einfach nicht, wie wir 2023 immer noch eine Verkehrspolitik machen, die das Auto zentriert. Weil viele Menschen haben ja gar keinen Zugriff auf Autos. Zum Beispiel 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein.
Das heißt, du beschäftigst dich professionell mit dem Auto und der Frage, wie kann Mobilität unabhängig vom Auto funktionieren? Sind wir als Gesellschaft abhängig vom Auto?
Wir wurden abhängig gemacht. Wir müssten es nicht sein. Das zeigen auch andere Bereiche Europas zum Beispiel. Komme ich gerade aus der Schweiz, wo wie das Uhrwerk auch die Bahn funktioniert und wo ich aber in Basel hängen geblieben bin wegen der Deutschen Bahn. Wo man sich dann immer ein bisschen belustigt über uns Deutschen, dass wir ja so technologieaffin angeblich sind und auch so pünktlich sein wollen und warum wir uns dann so eine Deutsche Bahn leisten. Aber es wurde natürlich über Jahrzehnte marodiert. Also wir könnten eine super Alternative haben, aber wir haben uns auf Auto fixiert und das war ein Fehler.
Wie bist du denn heute angereist?
Ich bin heute angereist mit der Bahn und hierhin mit dem Bus.
Jetzt funktioniert unser Gag leider nicht.
Jeder Pope fährt mit dem Auto, jeder Affe fährt mit dem Ford, jeder Blödmann fährt mit dem Porsche, jeder Arsch mit dem Audi Sport, jeder Spinner fährt mit dem Manta, jeder Dödel Jaguar, nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da.
Der Gag zündet jetzt natürlich gar nicht. Ich sehe dich doch immer nur in deiner Story mit deinem Klapprad im Zug fahren und ich dachte, du wärst mit jetzt heute ja auch hierher geradelt.
Ja, ehrlich gesagt ist mir gestern die Kette abgesprungen. Ich habe aber auch einen Hinkefuß, weil eine Biene sich in meinem großen Zeh verliebt hat. Also alles zusammen, muss ich aber sagen, es ist immer noch Faltrad und Zug die beste, also es ist mein Dienstwagen.
Das Faltrad als Dienstwagen, das klingt ja sehr zukunftsfähig. Was bedeutet denn Mobilität für dich? Wie verstehst du Mobilität?
Unabhängigkeit, nichts besitzen zu müssen, was nicht viel kostet, die Verfügbarkeit zu haben, auch ohne eigenes Auto mobil sein zu können, das Geld als Mobilitätsbudget zu haben und immer zu entscheiden, was brauche ich gerade.
Finde ich sehr sinnig. Gerade das Thema Unabhängigkeit würde wahrscheinlich jeder Auto-Enthusiast oder Autoliebhaber genauso an erster Stelle nennen. Das Auto macht mich unabhängig. Hat mir auch Sven gesagt, das ist der Protagonist, den ich jetzt besuche. Ein Auto-Enthusiast, wie er im Buche steht, der eine Lebensrealität hat, die sich wahrscheinlich ziemlich von deiner unterscheidet, gerade mit Blick auf das Thema Mobilität. Und die Lebensrealität könnte sich so anhören. Der ein oder andere weiß vielleicht noch Bescheid.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.
Das ist Riders on the Storm im Snoop Dogg Remix, der Soundtrack vom legendären Computerspiel Need for Speed Underground. Die Kenner wissen Bescheid, dort konnte man sich Serienautos zu Rennmaschinen hochtunen und damit Straßenrennen fahren. Und dieses Hochtunen, das hat sich Sven zum Lebensinhalt gemacht. Den habe ich nämlich in seiner Tuning-Werkstatt besucht in Bruchhausen-Vilsen in Niedersachsen.
Moin! Hubi, grüß dich.
Hi, Sven.
Hey, freut mich. Ja, cool, dass es so spontan klappt.
Ja, klar. Warum nicht gespannt?
Krass, weit draußen, Alter. Hätte ich gar nicht erwartet.
Ja.
Das ist plattes Land. Definition von plattes Land.
Deswegen heißt sogar das Treffen, was ich in Bruchhausen veranstalte, flach ob de Plattenland.
Naja.
Das Treffen, was er anspricht, ist ein Tuning-Treffen. Denn Sven ist nicht nur selbst Tuner und veredelt Fahrzeuge in seiner Werkstatt, sondern er organisiert auch Tuning-Treffen und schnackt einfach gerne über Autos. Er macht in seiner Halle... muss man sich vorstellen, eine riesige Turnhalle, wo viele Bilder aufgehangen waren von getunten Autos. In der Ecke standen rechts hinten zwei getunte Autos, so tiefer gelegt, eine Hebebühne, so ein Prüfstand mit Laptop und so weiter. Da veredelt er Fahrzeuge mit Felgen, mit Spoiler, mit Optik, aber eben auch mit Leistungen durch Chiptuning etc. Und das ist sein Leben. Und der Einstieg in diese motorisierte Welt begann bei ihm sehr früh, wie bei vielen, nicht mit einem Kfz, sondern mit einem Zweirad.
Für motorisierte Geschichten habe ich mich schon immer interessiert, ob es als Kind war mit Trecker, mit Fahren. Dann kam irgendwann das Zeitalter von ja, Mofa-Roller. Dann habe ich einen Roller gehabt, der auf 25 km/h gedrosselt war. Aber ich konnte auch nicht die Finger von lassen. Ist leider dann auch mal von der Polizei erwischt worden mit 97 laut geeichten Polizeiwagen-Tacho. Boah. Und dann ja, kam das Thema Auto auf und wollte damals eigentlich einen Golf 2 haben, habe mich dann mit meiner Mutter auf Suche gemacht nach einem und irgendwie waren die alle vom Zustand so, naja. Ja, und auf einmal stand in der Wochenblatt, damals war es halt noch Zeitung, ich bin halt doch schon 36, ja. Stand ein Opel Corsa drin mit ein bisschen Tuning dran und dann sagt meine Mama, ah, lass uns den doch mal angucken, ne? Und dann ja, hingefahren, ja, Auto gekauft.
Katja, wann hast du eigentlich Führerschein gemacht und welche Rolle haben Autos gespielt, als du so 18 warst?
Ich bin tatsächlich auch ländlich aufgewachsen. Das wird mir ja immer abgesprochen. Das ist ja immer die aus Hamburg, die uns was erzählen will, so ungefähr. Meine Eltern wohnen auch noch auf dem Land. Ich habe mit 19 und damit 2 Jahre später als alle anderen wahrscheinlich den Führerschein gemacht. Auto hat bei mir nicht so die Rolle gespielt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht so autoaffin geworden bin, weiß ich nicht. Wir haben ziemlich viel mit dem Rad tatsächlich noch gemacht, weil da musste keiner fahren.
Ah, ja gut, auf dem Land zur Scheunenparty mit dem Fahrrad, weil dann kommst du auch noch wieder nach Hause.
Ja.
Und bist du denn gerne Auto gefahren, wenn du gefahren bist? Oder also, hat dich das gar nicht gekickt?
Ich bin in einem orangenen Käfer, VW Käfer, groß geworden. Es ist aber immer bis heute noch erzählenswert, dass Katja in ihrem Kindersitz saß, irgendwann sich oberkörperfrei gemacht hat, weil sie sich kotzbereit gemacht hat. Also ich habe immer gespuckt, ab irgendwie. Also ich habe es einfach nicht vertragen, hinten drin zu sitzen als Kind. Mittlerweile macht das mir überhaupt nichts aus, aber das war damals wohl nicht so das Beste. Aber wir sind natürlich, meine Großeltern haben in der Eckernförder Bucht so einen festen Campingplatz Platz gehabt und da sind wir immer hin mit dem Auto. Da kann man, glaube ich, auch gar nicht anders hin. Das ist schon eine Erinnerung, dieses etwas lange Anreisen. Kinder werden immer aufgeregter und nerviger und dann geht es irgendwie, die Spannung steigt sozusagen. Also solche Erinnerungen habe ich natürlich auch und wir hatten immer ein Auto in der Familie, aber nie mehr.
Okay. Aber bei dir war es der orangene Käfer und das Kotzbereitmachen. Bei Sven war es eben der getunte Corsa, mit dem alles angefangen hat. Und Schrauben und Tune, das hat ihn nie losgelassen. Viele Autos hat er verändert. Das erste Auto, was er getunt hat, steht da noch als Gerippe in seiner Halle drin. Und vor allem rechts hinten in der Ecke ein 500 PS Audi, das Nonplusultra. Der ist tiefer gelegt, die Schweller küssen die Straße. Also da passt wirklich keine Kippenschachtel mehr zwischen. Modifikationen ohne Ende. Und im Motorblock ein Luftfilter. Der ist so groß wie eine Wassermelone und schreit wie nichts Gutes.
Vor allem hinten ballert der aber raus, ne?
Ja, ich habe einen Audi RS3 von 2020er Baujahr. Ja, das Ganze ist mit Luftfahrwerk tiefer gelegt, hat rundum zu ein paar Spoiler. Ich glaube, was auch sehr auffällig ist, ist halt die besondere Farbe. Der ist in ein Goodwood Grün lackiert ab Werk, aber das war eine Sonderbestellung.
Und sag mal, der Serie, wenn er vom Band läuft, kostet wie viel und wie viel hast du da noch reingesteckt, dass der jetzt so aussieht, wie er aussieht?
Ist, glaube, Listenpreis kostet so einer fast 80.000 Euro, aber ich habe den als Vorführwagen mit guten Konditionen gekriegt, also da waren schon gute Preisnachlässe. Ja, und Tuning, alleine für so ein Luftfahrwerk liegt man irgendwo bei roundabout 5.000 Euro mit Einbau und Eintragung und so weiter und so fort. Und der Felgensatz liegt bei 2.000 Euro plus Reifen. Dann die Spoilergeschichten sind auch um die 500 Euro. Ja, da kommt eine Menge zusammen. Da schämt man sich immer, wenn man darüber redet.
Also um es kurz zu machen, locker über 100.000 Euro hat das Ding gekostet, wie es in der Ecke steht. Was gibst du so im Jahr für Mobilität aus?
Ich habe eine Bahncard 50 und da kannst du ja, wenn du geschickt buchst, auch relativ viel sparen. Ich würde mal sagen, so pro Monat, 300, 500 Euro. Aber ich fahre halt auch viel Bahn, ne?
Aber das heißt, mit 5.000 Euro kommst du im Jahr eigentlich hin?
Ja.
Aufs Jahr. Das heißt, 100.000 Euro, da kannst du quasi, wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin, 20 Jahre von mobil sein, was er sich als Auto in der Ecke stellt.
Ja, das ist halt, finde ich, so und so, sollten wir vielleicht auch drüber sprechen, das ist ja nicht Mobilität, das ist ja Hobby. Also ja. Er macht das ja nicht, um von A nach B zu kommen, sondern er macht das auch in einer bestimmten Farbe und da kann mir keiner erzählen, dass es nicht auch Außenwirkung haben soll. Das ist ja nicht ja, nur für
ihn. Er ist
ihn,
Tuner,
ne?
Er also, ist halt eine Tuning-Werkstatt, ist auch repräsentativ.
Das ist halt etwas, wo ich sagen würde, da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern, das ist ein Hobby. Also ja. Wie andere Kutsche fahren, fährt er halt 100.000 grüne Frösche.
Ja, ich grüße halt alle draußen, die als Hobby Kutsche fahren an dieser Stelle. Ja, er hat auf jeden Fall viel Zeit damit verbracht und ich habe das ja auch gemacht. Also ich hatte ja bis vor 3 Jahren, bis ich meinen Führerschein verloren habe, muss man sagen, hatte ich ja auch einen alten BMW, einen E36 und erst als ich den verkauft habe, weil ich keinen Lappen mehr hatte, habe ich gemerkt, wie viel Kohle mein Auto auffrisst. Also klar, ist auch ein alter BMW, der verbraucht viel, der hat viel Reparaturen und Steuer und Versicherungen, hast du nicht gesehen. Aber als ich den weggegeben habe, habe ich erstmal gecheckt, oh, so mit Bahncard und mit Fahrradfahren und mit mal ein bisschen Carsharing, da ist man doch schon echt sehr viel günstiger dran und kommt trotzdem von A nach B. Gut, die Leidenschaft fehlt, aber... Ja, das konnte ich mir damals nicht mehr aussuchen. Naja, jedenfalls zurück zu Sven, der arbeitet eben als Tuner und der veranstaltet auch Treffen. Der betreibt eine Instagram-Seite, der hat Autofreunde, der arbeitet im Auto, der lebt das Auto. Also auch seine Freundin ist autoverrückt und so ist das eben sein Leben.
Wir putzen gerne gemeinsam unsere Autos, wir fahren auch gerne gemeinsam auf Tuning-Treffen. Ich kann mich mit ihr über Autothemen austauschen, also mein Leben ist halt irgendwie Autos, ne? Ich habe Spaß daran, wenn man einen schlechten Tag hat, im Auto spazieren zu fahren mit schöner Musik, es gibt halt nichts Schöneres, ne? Ich hatte damals mal in meinem vorherigen Job einen Arbeitsweg von 38 Kilometer. Da sagt der eine halt, boah, so viel lange Fahrerei und hin und her. Aber ich kann immer sagen, das war für mich immer ein guter Moment, um halt einfach Revue zu passieren, den Tag zu verarbeiten und bin dadurch dann halt zu Hause gelassen angekommen und habe nicht mehr diesen Kopfstress gehabt von der Arbeit, sondern war dann halt zu Hause. Ja. Und daher finde ich, ist ein ruhiger Moment in einem Auto halt auch ganz schön, um über Dinge nachzudenken. Und da kommt's ja auch nicht, da geht's ja auch nicht darum, dass ich auf den Landstraßen da mit 200 rumballer oder hin und her. Da geht's einfach um dieses, um das Genießen, diesen Moment. Und das tut mir halt gut.
So als Safe Space mäßig. So als eine.
Genau, das ist halt mein Reich, mein Ruhepunkt. Ja, 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 kann man so sagen.
Was er beschreibt, ist ja der dritte Ort, also der Third Space zwischen Wohnung und Arbeit, nicht den Safe Space. Und auch diesen Third Space kennen ja viele. Du hast ja aber Interviews geführt und geforscht, warum die Leute noch Auto fahren. Stichwort Safe Space. Denn gerade im urbanen Raum erleben ja People of Color oder Frauen immer wieder Rassismus oder sexuelle Belästigung in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Das ist natürlich so, dass sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum auch stattfinden. Der größte Part liegt immer noch zu Hause, leider, aber es ist so, dass Mädchen unter 13 Jahren schon zu 50% Erfahrungen gemacht haben, sei es, dass ihnen hinterhergepfiffen wird, dass sie angefasst werden und dann ändern sich die Wege, dann vermeiden Frauen diese Wege und natürlich gibt es dann Frauen, die den Führerschein herbeisehen und das ist ja nur die erste Marginalisierung im Vergleich zum Mann, wenn dann noch andere dazukommen, wie die Hautfarbe oder wie andere Dinge, dass jemand anders liebt, als es die deutsche Norm Anführungsstriche, so tut, dann fahren die Auto. Aber es gibt auch die andere Seite, dass viele mehrfach Marginalisierte nicht viel Geld haben, sich keinen Führerschein, der mittlerweile 3.000 Euro in manchen Bereichen kostet. Das kann nicht jeder einfach zahlen. Und so ein Auto kostet mindestens mehrere hundert Euro im Monat. Und das ist halt das, wo ich drauf gucke, dass die einen ins Auto gedrückt werden, weil wir keine sicheren öffentlichen Räume haben, dass aber andere diesen Weg nicht wählen können. Die müssen Bus fahren, die müssen an der Haltestelle stehen. Und in Hamburg zum Beispiel, das ist ja gerade der Bahnhof geworden, der am gefährlichsten wahrgenommen wird, weil da auch viel passiert. Da hast du ab 22 Uhr überhaupt keine Räumlichkeiten, um dich aufzuhalten, es sei denn, du konsumierst irgendein Bier oder eine Pommes oder was auch immer.
Ja, man muss ja auch sagen, das hat jetzt nicht unbedingt nur mit Hautfarbe oder Geschlecht zu tun. Also ich meine, auch Männer werden ja Opfer von Verbrechen. In der Vorbereitung dieser Folge haben wir in der Redaktion darüber gesprochen, wo auch der Redakteur, mit dem du gerade gesprochen hast, sagte, also ganz ehrlich, dann und wann wurde ich abgezogen mit Messer am Hals und ich fahre jetzt tausendmal lieber Auto, weil das ist auch ein Trauma, was ich mit mir rumtrage. Und das kann ich selber auch nachvollziehen, als jemand, der in Bonn-Bad Godesberg auf jeden Fall auch mal sein Handy abgeben musste, dass man auch öfter mal hohen Puls kriegt, je nachdem, wie die Situation ist, wenn du in eine Bahn, in den Bus oder wo auch immer reinsteigst. Ne? Was muss sich denn ändern, dass sich alle Leute sicher fühlen im ÖPNV?
Also mir haben die Menschen, die aktuell noch im Auto sitzen, aus genau diesen Gründen gesagt, sie hätten gerne sowas wie in der Bahn, wo freundliches Servicepersonal an Bord ist, was immer wieder durchgeht. Und das ist ja aber gerade diese Entwicklung, die wir nicht haben wollen, weil wir wollen ja Geld sparen, wir wollen autonom fahren. Und da sage ich immer, und da bin ich auch bei mir, ich steige nicht in den 16-Sitzer, der autonom fährt, nachts um 3:30 in der Reeperbahn ein. Mhm. Weil Junggesellenabschiede, da kannst du ja richtig Pech haben um die Zeit. Und da würde ich sagen, da warte ich vielleicht sogar mal 10 Minuten länger oder zahle auch 1 Euro mehr, wenn ich weiß, da ist Servicepersonal eine Person an Bord. Weil das ist nichts, was wir der Gesellschaft überlassen können. Dieses Prinzip Eigenverantwortung hat sich jetzt auf so viele Weisen bewiesen, dass wir das nicht können. Und gerade um marginalisierten Personen weiterhin auch die Gewährleistung zu haben, dass sie nicht Auto fahren müssen, brauchen wir Personal, Menschen, wir brauchen sichere Orte, wir brauchen Beleuchtung, wir brauchen eigentlich etwas, wo man sich gerne aufhält. Und das sind meistens auch Orte, wo irgendwie viele Leute sind. Also nicht so einsame Bahnhöfe dann zu haben, sondern irgendwie was zu haben, wo immer noch das Leben ist.
Also es geht um sehr viel mehr als nur um das Auto abzuschaffen, sondern es geht auch darum, Dinge neu zu erschaffen und aufzubauen, Strukturen aufzubauen. Ich will jetzt nochmal zurück zu Sven springen und mit dem bin ich ja dann in seiner dicken Karre auch mal eine Runde gefahren. Das geht natürlich nicht so einfach, weil, wie gesagt, das Auto küsst den Boden und dementsprechend ist das keine Fahrhöhe, in der man auf die Straße kommt. Und deswegen mussten wir das Fahrwerk erstmal hochfahren, bevor es losgehen konnte.
Das ist korrekt. Im Endeffekt einen Knopf gedrückt und dann fährt er auf eine normale Fahrt.
Das war's schon?
Das war's schon. Jetzt ist ganz normale Fahrhöhe, so können wir am Straßenverkehr teilnehmen.
So, und dann fahren wir aus der Halle in Slow Motion. Der dunkelgrüne Audi geht raus. Und der ist natürlich nicht nur optisch, sondern auch technisch veredelt. Und das fühlt sich ziemlich gut an.
Dicker. Ja, also das Ding ist eine Rakete.
Ja, und jetzt vielleicht verstehst du es auch, wenn man hier mal eine Runde mitfährt, warum man aus einem schlechten Tag einen guten Tag machen kann, weil es halt einfach wirklich auch Spaß macht.
Und ich meine, das ist ja auch wohl etwas, was jetzt sind wir ja nicht mehr beim Tunen und Verändern, jetzt sind wir ja beim Fahren. Die Gefühle, die man hat, und das ist ja wie ein kleines High, du kriegst ja einen Endorphinschub auf jeden Fall, du hast ja körperliche Reaktionen darauf, das ist ja ein großer Teil dieses Suchtfaktors.
Definitiv. Ich glaube, das kann, ohne es böse zu meinen, der Zitrön, mit dem du da bist, wahrscheinlich nicht bringen, liefern.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich meine, das ist ja auch etwas, was auch Leute, die sagen, ein Auto ist ein Zweckmobil, das bringt mich von A nach B, A, niemals erfahren haben und B, niemals nachvollziehen werden können, wenn sie es nicht erfahren haben.
Definitiv. Ich kann aber auch verstehen, dass es Leute gibt, die das vielleicht nicht so nachvollziehen und fühlen können. Aber ich kann zumindest bisher sagen, jeden, den ich mal mitgenommen habe, da hat noch nie einer gesagt, oh Gott, ist das eine Scheißkarre.
Würdest du da gerne mal mitfahren?
Also ich probiere alles aus, aber ich musste gerade ehrlich gesagt ein bisschen über das Geräusch des Hochfahrens. Das müsste man noch ein bisschen cooler machen, glaube ich. Das hörte sich noch sehr lächerlich an.
Ja gut, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja jetzt eher um die Beschleunigung, die wir gerade gehört haben. Aber kannst du das nachempfinden, weil wir nähern uns ja mehr und mehr dem Thema so Autoenthusiasmus an und so weiter. Das ist ja ein sehr gefühliges Thema. Wo ja auch sehr starke Gefühle im Raum sind, die wir jetzt gerade erlebt haben. Kennst du diese Gefühle? Kannst du das nachvollziehen? Den Rausch der Geschwindigkeit?
Ja, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, weil ihr ja auch eine gewisse Geschwindigkeit braucht, um diesen Kick zu erhalten. Den schaffe ich auf dem Fahrrad nicht.
Man braucht nicht Geschwindigkeit, man braucht Beschleunigung.
Ja, oder das.
Geschwindigkeit ist ja quasi gar nicht interessant, Beschleunigung ist interessant.
Ich hatte das letztes Jahr gehabt, als ich 5 Wochen Interrail gemacht habe und in den ganzen Städten mit meinem Rad unterwegs war, wo ich eigene sichere Verkehrswege hatte für das Radfahren. Also wenn du da einfach fahren kannst, ohne diese schon fast angeborenen, hochgezogenen Schultern und ohne immer so gefühlt mit dem Gehör auch hinten zu sein, fährt da jemand jetzt hinter mir und wirst du wieder zu eng überholt, kriegst du gleich wieder einen Spiegel an den Oberarm. Also wenn du einfach total befreit fahren kannst und einfach so richtig auch vor allen Dingen nicht bremsen musst, weil du halt fahren kannst, weil du keine Ampeln drücken musst, weil du keine Kreuzungen hast, sondern das Ding so geplant ist, da ist das bestimmt auch Freiheit für mich, ja.
Freiheit, okay, aber ich meine eher so dieses, wenn du die Nieren fühlst, weil sie so das Adrenalin rausfeuern mäßig, also dieses Gefühl meine ich, wenn du schwitzige Hände kriegst. Aber ich glaube, Autofahren hat auch sehr viel mit Kontrolle zu tun, Kontrolle haben. Also in einer Welt, in der wir sehr viel nicht kontrollieren können, in der wir sehr viel ausgeliefert sind und schlechte Nachrichten oder wie er gerade sagte, wo man dann auch einen guten Tag, also einen schlechten Tag zu einem guten Tag machen kann, weiß ich, wenn ich im Auto sitze und Gas gebe, dann gibt das Auto Gas, weil ich das will. Und wenn ich scharf in die Kurve gehe, dann geht das scharf in die Kurve, weil ich das will. Und wenn ich bremse und verzögere, dann macht es das, weil ich das will. Und ich sitze hier und egal wie fertig ich bin, wie mein Leben aussieht, egal was gerade privat alles los ist, wenn ich in dem Auto sitze, dann habe ich die Kontrolle. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor.
Kannst du besser nachvollziehen als ich, glaube ich.
Ja, also ich kann das nachvollziehen, weil es mir oft so ging.
Hast du das Gefühl, dass es Bestrebungen gibt, dir genau das Leben, was du lebst, zu verbieten?
Leider sehr viel sogar. Heute habe ich das Gefühl, dass wenn ich so ein Auto fahre, ja schon fast verurteilt werde. Und das irgendwie verstehe ich halt nicht. Nur weil ich halt ein Autoenthusiast bin und gerne dahin mein Hobby. Ich sag mal, es ist genauso, dass es genug Menschen gibt, die unnütze in Urlaub fliegen, die sich Boote leisten, die zum Golfen gehen. Also jeder kann sich, glaube ich, an die Nase packen und sagen, wenn ich wollte, könnte ich natürlich mehr für die Umwelt tun. Aber irgendwie scheint mittlerweile so ein gnadenloser Fokus auf die Autogeschichte zu fallen, was ich halt nicht verstehe, weil es gibt definitiv Dinge, die anpackbarer wären, wo man viel mehr für die Umwelt tun könnte, als über die ganze automobile Geschichte.
Was hältst du dem entgegen?
Ja, das ist immer wieder spannend. Den Reflex kenne ich auch. Wir wollen alle gute Menschen sein. Wir wollen alle eigentlich nicht hören, dass das, was wir tun, was wir schon immer getan haben, Teil der Zerstörung ist und dass das vor allen Dingen wir im globalen Norden sind mit unserem Lifestyle, die einfach Teil des Problems sind, wenn nicht sogar das Problem. Und da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, wenn der Herr behauptet, dass das Auto so gar nicht so ein Problem ist, weil der Verkehrssektor hat mittlerweile 30% Anteil am CO2, also steigende Tendenz. Und das Auto,
weltweit.
Weltweit. Und das Auto hat in Europa und in Deutschland über 60% Anteil an diesem Verkehrssektor. Und wir müssen ran ans Auto. Wir haben 49 Millionen Autos bei 41 Millionen Haushalten. 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein. 13 Millionen Kinder können nicht Auto fahren. Und 13 Millionen Menschen leben in Armut und die haben nur zu 45% überhaupt ein Auto. Das ist eine riesig große, millionenstarke Gruppe in Deutschland, die nicht selbstbestimmt automobil sein kann. Und die hat null Lobby. Und dass ihm jetzt natürlich ein bisschen der Stift geht, verstehe ich total, weil die ganze Welt wurde für ihn gebaut, nicht für mich als Radfahrende. Mhm. Und dass da jetzt dran gekratzt wird, das ist ein Privileg. Das kennen wir aus anderen Diskussionen wie Rassismus und so weiter. Wenn Privilegien genommen werden, die geraubt wurden, dann fühlt es sich an wie, dann nimmt mir aber einer das Recht aufs Auto. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, Gleichberechtigung zu schaffen.
Ja, es ist ja immer die Angst vor Verboten, die da mitschwingt. Oh nein, hier soll mir was weggenommen werden oder es soll mir etwas verboten werden. Aber man kann es ja auch mal umdrehen und sagen, wie viel wird denn eigentlich ermöglicht, dass ich Auto fahren kann? Wenn du sagst, die Welt wurde für Autofahrer gebaut, dann wurde ja erstmal lange gar nichts verboten, sondern alles nur ermöglicht. Wie viel ermöglichen wir denn im Auto? Was gibt es für strukturelle Themen, die man angehen kann, die jetzt ihn nicht so tangieren würden?
Also wenn du ein Auto kaufst oder auch wenn du ein, also momentan ein, ehrlich gesagt, auch schon fast Thema für mich, Hashtag Vanlife. Mhm. Also ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel, das ist Bullibüttel, nenne ich das nur noch. Ich weiß nicht, wie Leute, die sich, also es müssen unfassbare Leasing-Angebote gerade geben, weil die Dinger kosten 80.000 aufwärts. Und das sind keine gebrauchten Bullis, sondern das sind richtig neue Fahrzeuge. Will heißen, ich in Hamburg-Eimsbüttel gehe raus aus meiner Tür, ich bin 1,68 groß und ich sehe einfach nichts. Ich renne vor lauter Schrankwände, weil die Dinger auch mittlerweile immer höher werden. Auf dem Rad sitzens kann ich manchmal auch nicht mal die Straße überblicken, weil die höher sind als ich, geparkt.
Du willst also aufs Parken hinaus, ja, genau. Und die Möglichkeit, umsonst überall sein Auto abzustellen.
12 Quadratmeter, das ist größer als Kinderzimmer, kriegst du bei uns, glaube ich, gerade für 17 Cent am Tag, 50 Euro im Jahr oder so, Anwohnerparken. Du musst
wie viel ist der Quadratmeterpreis in Eimsbüttel dagegen
in gerechnet? In der Gegend würde ich sagen, Kinderzimmer 300 bis 400 Euro im Monat. Hm. Ne? Also ich will auch nochmal so ein Ding machen, wo ich so ganz viel in Parkautomaten kippe und alle sagen, was machst du denn da? Ja, ich gehe von der Miete aus. Also wir nehmen ja einfach Raum, der öffentlicher Raum war, der mal allen gehörte und wo es ganz normal ist, dass da ein Auto hingestellt wird. Wenn du da ein Lastenrad hinstellst, dann geht schon ein Krieg los. Und dann wird gesagt, was machst denn du mit deinem Lastenrad? Aber Leute, die ein Lastenrad kaufen, müssen sich viel mehr Gedanken machen. Während der Typ mit dem Bulli sich einfach einen Bulli kauft, und natürlich stellt er mir den vor die Tür. Anstatt dafür Sorge zu tragen, ich kaufe jetzt so ein Riesending, so ein Riesentrümmer, Wohnung vor der Wohnung, vielleicht sorge ich dafür, dass er nicht den anderen Leuten im Weg steht. Dann hast du immer eigene Fahrspuren. Also du bist überall, wo du bist, kannst du vor die Tür fahren, weil jedes Auto hat ungefähr 4 Parkplätze. Zu Hause, an der Arbeit, Fitnessstudio, Supermarkt, Kino, überall. Und das sind alles Dinge, wo ich als Radfahrende auch genau, was du gesagt hast, diesen Perspektivwechsel versuche. Ja, okay, wir reden jetzt mal nicht über Verbote. Fahr mit mir mal einen Tag durch Hamburg und guck mal, welche unausgesprochenen Verbote ich habe, unter anderem sicher fahren zu können. Mhm. Das ist mir verboten, weil ich einfach keine Wege habe. 1,50 Meter muss eigentlich der Abstand sein, um mich zu überholen in der Stadt. Macht keiner, weil dann kannst geht du mich nicht überholen.
Ja.
Und das ist halt das, wo wir einen neuen gesellschaftlichen Vertrag der Gleichberechtigung brauchen.
Wer braucht schon ein Auto in der Stadt? Autos aus der Stadt. Ich hab diese Scheiße echt zu satt. Überall verpesten sie die Luft, machen Dreck und Krach, stehen im Weg, nehmen mir den Platz. Was man heute aus der Zeitung so erfährt, dass jeden Tag irgendjemand überfährt. Und wenn ich Bürgermeister wär, würd ich zuallererst dafür sorgen, dass die Stadt wieder gehört, wem sie gehört. Ich weiß, wo dein Auto stand. Es hat Lichterloh gebrannt. Schluss mit der Toleranz. Autos raus aus der Stadt.
Man kann jetzt aber auch nochmal ein anderes Thema anschneiden, nämlich so Industrie und Arbeitsplätze. Damit wird ja auch viel argumentiert, Deutschland ist ein Autoland, nicht nur die großen Hersteller sind hier, sondern auch die Zulieferer und so weiter. Also es ist ja ein Sub-Sub-Sub-Markt, der sich da auftut. Und wenn man jetzt sagt, das Auto ist nicht mehr Priorität Nummer eins. Was ist denn mit den ganzen Arbeitsplätzen? Das ist ja auch so eine Urangst der Deutschen. Was ist mit den Arbeitsplätzen?
Ja, ich finde es total toll, dass ich in Wolfsburg sein durfte, in der Höhle des Löwen sozusagen, im Haus der Jugend, weil da gibt es ja eine Initiative vor Ort, die will aus VW für Volkswagen, VW für Verkehrswende machen. Und da waren, wir mussten sogar Stühle reinholen ins Haus der Jugend. Da waren Leute, die haben sich sogar als Volkswagen-Menschen zu erkennen gegeben und die haben gesagt, ich habe echt mein Problem jetzt mit dem Werk Stolz, ich bin nicht mehr stolz. Ich habe das Gefühl, wenn ich Autos baue, bin ich Teil des Problems. Ich würde viel lieber Bahnen und Busse bauen. Und so ist ja Transformation. Also mit dem, was wir haben, etwas zu machen, was der Allgemeinheit wieder dienlicher ist. Weil diese Eskalation im Automobilbereich in Deutschland, das ist ja abartig. Auch, dass im letzten Jahr 64% der zugelassenen Autos Dienstwagen waren. Ne? Das ist ja alles so.
Dienstwagenprivileg.
Genau, das sind ja alles Sachen.
Steuervorteile für Neuwagen.
Also wir tun ja einfach alles, um diesen Absatz von Autos zu fördern. Und natürlich arbeiten viele Menschen in dieser Branche. Es wird so von 800.000 gesprochen. Natürlich verdienen die aber auch total gut. Es arbeiten ja 1,3 Millionen Menschen in der Pflege. Und für die klatschen wir immer noch vom Balkon, ne? Während Autoindustrie nur einmal Krise berührt und dann rollen die Milliarden. Und trotzdem, obwohl sie Staatsgeld bekommen haben, machen sie dann am Ende des Jahres die Pressemitteilung, bester Gewinn seit ever. Ne? Also da ist ja insgesamt was schief. Und die Lösung würde daran liegen, dass sie Mobilität bauen. Also andere Produkte machen, die wir eigentlich mehr brauchen als Gesellschaft, als diesen sehr vereinzelten PKW.
Was sagst du denn Leuten, die sagen, ey, also das Konzept Auto, dass du hier als eine Person in einem 1,6 Tonnen Mobil mit 500 PS sitzt, um von A nach B zu kommen, dieses Konzept ist absolut nicht mehr zeitgemäß und wir müssen den kompletten Verkehr überdenken, sowas wie Individualverkehr, eine Person in einem Auto von A nach B, da müssen wir alles völlig anders machen und müssen auf ÖPNV und auf Kollektivierung des Verkehrs gehen.
Ja, dann soll mir mal einer sagen, wie die meisten gerade, die auf dem Land leben, das überhaupt machen sollen. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, immer auf Fahrgemeinschaften, auf Carsharing, auf Bus oder Bahn. Alleine wo ich hier wohne oder wo ich mit meiner Firma bin, hier gibt es nicht mal einen Bahnhof, wo ich mit dem Zug fahren könnte, geschweige denn mit Bus. Also man kommt gar nicht umzu, halt mit dem Fahrzeug halt irgendwo hinzufahren.
Hier ist fahren wir gerade an einer Bushaltestelle vorbei, da kommt wahrscheinlich 3-4 Mal am Tag ein Bus. Wahrscheinlich nicht sehr viel öfter, zumindest sah der Zettel so aus.
Ich gehe eher davon aus, dass das wahrscheinlich nur Schulbusse sind, so ungefähr. Viel mehr gibt's ja halt hier nicht.
Katja, die Gretchenfrage. Was ist mit denen auf dem Land?
Die auf dem Land haben auch aufs Auto vertraut. Die auf dem Land fahren 50% der Autowege unter 5 Kilometern, 10% der Autowege unter 1 Kilometer. Also auch das gehört in eine ehrliche Debatte rein. Immer wenn ich bei meinen Eltern bin, wir sind der einzige Haushalt mit nur einem Auto. Alle anderen haben pro Person über 18 ein Auto davor stehen. Und das ist mittlerweile auch keine Spielstraße mehr. Da spielen keine Kinder mehr vor dem Haus, weil alles voll ist mit Autos.
Das ist im Dorf von meinem Vater genauso. Da bin ich auch immer neulich mit ihm lang gefahren und dachte, ey Vater, hier stand noch früher nicht so viele Autos. Hier haben wir doch immer Fußball gespielt auf der Straße. Hier ist jetzt alles voll.
Ja. Und das ist halt etwas. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass so Typen wie er jetzt gerade so kurz davor ist, was zu erkennen. Nämlich, dass es eine Abhängigkeit ist.
Ja.
Und Abhängigkeit ist das Schlimmste, was wir haben können in allen Bereichen. Gesundheit, ich meine, die Sendung heißt ja auch süchtig, ne? Also Abhängigkeit ist etwas, was immer in dem Moment zum Problem wird. Was macht er denn, wenn er, ja klar, da hat er eine Freundin, die ihn fährt, aber wenn er 6 Wochen einen Gips hat, ne, oder irgendwelche Dinge, er muss Medikamente nehmen, da steht drin, das Fahren schwerer Maschinen, dazu gehört das Auto, ist halt untersagt in der Zeit.
Aber die Frage ist ja, woher kommt denn diese Abhängigkeit? Also das ist ja nicht, jetzt reden wir darüber, jetzt diskutieren wir darüber und die Frage ist ja, was ist mit denen auf dem Land? Hier fährt kein Bus, hier ist kein Bahnhof, ich brauche das Auto, es geht einfach gar nicht anders. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Also was ist da passiert in den letzten Dekaden?
Also nach dem Krieg waren wir natürlich ein demoralisiertes und zerstörtes Land. Und Adolf Hitler hat die Basis gelegt für die Massenmotorisierung. Also er hat ja schon Autobahnen gebaut und in Auftrag gegeben, da hatten wir noch gar keine Autos. Da sollte dieser Kübelwagen gebaut werden, der dann aber auch eher an die Front gegangen ist, als zu den Menschen, die für ihn gespart haben. So, dann hast du schon die Infrastruktur war schon da vor dem Produkt. Dann gab es die IAA, Internationale Automobilausstellung, da wurde der große Traum. Wenn man es geschafft hat, hat man ein Auto. Und dann hast du aber nach den Kriegsjahren erstmal ganz viele Leute auf 2 Rädern gesehen. Entweder mit dem Fahrrad, Moped oder Motorrad. Das konnte man selbst reparieren. Dann ging es aber los mit der männlichen Ernährermentalität, dieser Rückzug ins Private, Mama, Papa, Kind, Einfamilienhaus und dann Auto. Und dann haben wir so Sachen gemacht wie Ruhendenverkehr benannt, das ist das Parken. Dann haben wir so Sachen gemacht wie die Reichsgaragenverordnung. Wenn eine Wohnung gebaut wird, brauchst du 2 Stellplätze für Autos. Also alles, auch in der Straßenverkehrsordnung, alles ist dem Auto untergeordnet.
Und laufen wir jetzt irreversiblen Schäden hinterher oder können wir das noch revidieren?
Also in dem Moment, wo es menschgemacht ist, würde ich es nicht als irreversibel betrachten. Weil ich bleibe jetzt einfach mal auch ähnlich wie du bei meinem Beispiel. Als ich Abi gemacht habe, fuhren dann noch Busse. Als ich Abi gemacht habe, war dieser Regionalbahnhof noch angeschlossen. Supermarkt, Fleischerei, Friseur waren noch in der Nähe. Jetzt haben wir diese Einkaufsketten auf der grünen Wiese, wo man im Auto hinfahren muss. Also natürlich, aber da müsste sich jemand wie er, müsste halt sagen, ey, und das ist scheiße, ich will nicht abhängig sein. Ich will zwar weiter ein Auto fahren, aber was ist denn, wenn ich alt werde und nicht mehr Auto fahren sollte? Also er sollte eigentlich aus eigenem Egoismus jetzt schon sagen, und das verändern wir jetzt, dass das so eindimensional angeboten wird.
Das, was du gerade sagst, wenn du anfängst mit Adolf Hitler und nach dem Krieg und was ist alles passiert und Reichsgaragenverordnung, was hast du gesagt? Das Wort habe ich noch nie gehört. Das ist ja alles sehr komplex und historisch gewachsen über Jahrzehnte. Was ja heute bei vielen ankommt, sind ja so Kampfbegriffe und eben Verbote und die Frage, was ist eigentlich mit dem Lieblingsthema der Deutschen, nämlich was ist mit dem Tempolimit?
Tempolimit auf Autobahnen. Ich sag mal, ich glaube, jeder, der ein bisschen mehr im Auto unterwegs ist, der fragt sich, warum ist gerade das Thema Tempolimit wichtiger, als dafür zu sorgen, dass wir die Staus von den Autobahnen kriegen. Ich sag, fahr mal einmal 500 Kilometer durch Deutschland, da wird man mindestens wahrscheinlich am Tag 1 bis 2 Staus mitnehmen. Man wird zig Baustellen mitnehmen, wo der Verkehr zum Kriechen kommt. Und da, ich glaube, da wird das zigfache an CO2 in die Luft gejagt, weil die Autos einfach im Stau stehen und nicht vorwärts kommen. Ich finde, wir sollten daran eher arbeiten, anstatt einem Tempolimit. Aber wie ich ja eben gesagt habe, in Deutschland ist es eher so, man verbietet lieber was, anstatt Lösungen zu finden.
Du hast jetzt gerade sehr gelacht, als der O-Ton kam. Warum?
Ja, weil er einfach so, das ist so, ich habe das Bullshit-Bingo der Verkehrswende mal gemacht, ne? Ländlicher Raum, Waschmaschine, alte Oma, Tempolimit, E-Fuels, Technologieoffenheit und sowas ist da mit drin. Und wenn er das durchkreuzt, darfst du Bingo sagen. Also bei ihm bin ich jetzt schon mehrfach durch. Er verbindet mehr Autobahnen und mehr Geschwindigkeit mit weniger Staus. Und das ist Bullshit. Sorry to say. Da gibt's ganz viele Studien, die zeigen, das ist der sogenannte induzierte Verkehr. Also wenn du Straßen baust, kommen immer mehr Autos. Weil alle sagen, oh, jetzt ist es geil, dann fahren wir da lang. Und dann ist da auch wieder Stau. Es ist auch erwiesen, dass sich Verkehr verflüssigt, wenn alle die gleiche Geschwindigkeit haben. Also
ich war gerade in Holland, das Gefühl hatte ich auch.
Ja,
110 Tempomat und bumm.
Ja, und das sind halt Dinge, wo du merkst, dass er sich in seiner Freiheit beschnitten fühlt. Dass es ihm vielleicht auch gar nicht wirklich um eine Lösung geht in Sachen Klimakollaps, sondern dass es ihm darum geht, dass noch mehr für ihn getan wird, dass er gut unterwegs ist. Er hat aber anscheinend, und das ist natürlich auch nicht unwahrscheinlich, in seiner Peer Group, in seiner Bubble, keine Menschen, die anders unterwegs sind.
Genau,
also ich glaube sogar, wenn wir uns unterhalten würden, er und ich, dann kämen wir auch irgendwann näher zusammen. Aber dadurch, dass er in diesem Tuner-Tunnel ist, guckt er natürlich ganz anders auf verkehrliche Situationen, als ich das mache.
Ja.
Und das Tempolimit, ich weiß nicht, wie viele Studien wir noch brauchen, dass es auch bei jemandem wie ihm ankommt, dass es die Lücke geschlossen hätte, die Volker Wissing gerade immer noch hat in seinem Verkehrssektor. Das ist nicht einfach so banal, was da gerade passiert.
Du hast ja die Blase schon angesprochen, in der man sich bewegt. Das tun wir ja alle irgendwie. Und ich habe Sven ja erst alleine getroffen. 2 Tage nach unserer Aufzeichnung rief er mich an, morgens um 8, hat gesagt, komm, es findet wieder statt, das Treffen. Komm heute zum Burger King Parkplatz an der Autobahn. Und ich bin hingefahren zum Tuning-Treffen an der A28 und dachte, ja gut, da kommen jetzt 5, 6 Autos. Also da wird jetzt nicht viel los sein. Aber ich komme und fahre auf die Autobahnraststätte. Der Verzögerungsstreifen ist schon voll. Die stauen sich bis quasi fast auf die Autobahn. Es war so voll. Hunderte Autos kamen dahin. Aller Couleur, Oldtimer wie getunte. Die Leute saßen davor mit Campingstühlen und schnackten in kleinen Grüppchen über ihre Karren. Tolles Wetter, gute Stimmung und irgendwo im Gewusel fand ich dann auch Sven wieder.
Digga, es ist ja hier schweinevoll. Was ist denn hier los?
ja, wie immer, wenn unsere Instagram-Seite einmal aufgerufen hat zum Treffen, dann folgen halt sehr viele. Ja, ich sehe nur freudige Gesichter, bis jetzt nur positives Feedback bekommen. Natürlich sagen viele wieder, ach, der Platz ist zu klein. Aber ich glaube, den perfekten Platz in der perfekten Größe mit allem, was man sich wünscht, ist, glaube ich, unmöglich zu finden.
Also ich bin auf jeden Fall völlig überrascht, dass es hier aussieht wie in Need for Speed Underground und wie auf einer Oldtimer-Messe gleichzeitig und auf einer Motorradmesse auch noch gleichzeitig und das hier auf dem platten Land, wie wir gesagt haben, und auf einem normalen Wochentag.
Ja, das mag man immer gar nicht glauben, dass es doch halt so viel Auto-Enthusiasten gibt. Die mischen sich halt immer gut runter und wenn man dann halt mal einlädt, dann sieht man erstmal, wie viele Leute wirklich Spaß am Automobil haben. Ne?
Und was ist noch das Ziel für heute?
Schönen Abend mit Benzinverrückten gemeinsam verbringen und zeigen, dass wir halt nicht die Assis und Posers sind, sondern die Tuner, die halt ihre Autos veredeln, Spaß am Tuning haben, Spaß an Autos haben, Spaß an gemeinsame Zeit verbringen und ja, einen schönen Abend.
Ja, ist gut, ne? Stört hier keinen eigentlich. Ist schön ruhig. Also ist keiner, der hier irgendwie am Ballern ist oder sowas, also am Rasen. Naja, was das ja immer so ein bisschen kaputt macht sonst. Das haben die hier gut im Griff. Du kriegst halt immer viele Leute, ne? Wieder, die du halt kennst so über die Jahre und sowas. Mehr, ist auch mehr eher Treffen zum Schnacken und sowas. So ein bisschen immer gucken, okay, was hat der andere, ne?
Freunde, Autotreffen, Leute sehen. Wie fast jeden Freitag.
Schöner Ausgleich einfach zum Alltag. Du kannst hier mit einem Fiat Panda auftauchen, das Ding hat Rostlöcher, bis mappen, das ist mir scheißegal. Wenn du korrekt bist, bist du korrekt.
Es ist mittlerweile eine kleine Familie geworden. Und deswegen ist es dann, es fühlt sich immer wie zu Hause an, wenn man sich alle trifft zusammen und mit den ganzen Autos. Es sind halt so seine eigenen Lieblinge. So. Andere haben Kinder, wir haben Autos.
Ja, man muss dann nochmal den Unterschied klar machen zwischen Tunern und Posern. Das war denen ganz wichtig rauszustellen. Wir haben ja geil unsere Autos getunt, die sehen anders aus und wir stellen die zur Schau und wollen uns darüber unterhalten und so weiter. Aber da war wichtig, wir machen hier keine Burnouts, wir rasen nicht und so weiter. Das ist ja alles nach Straßenverkehrsordnung und so weiter und so fort. Also das ist nochmal in der Szene ein riesen Streitpunkt sozusagen zwischen Posern und Tunern. Aber Katja, weißt du, was ich da gesehen habe? Da habe ich sehr viele Menschen gesehen, die ihr Hobby leben, ne? Und die damit aufgewachsen sind. Also die erzählen, ich habe mit meinem Vater schon am Mofa geschraubt, dann habe ich am Auto geschraubt, ich bin in der Garage groß geworden und so weiter. Was ja über Dekaden und Jahrzehnte gewachsen ist, dieses ganze Autothema, und ja ein großer Teil der persönlichen Identität ist. Und ich habe das dann verglichen mit Fußballfan sein. Wenn jetzt jemand ankäme und sagt, also pass mal auf Leute, ihr mit eurem Fußball, EM, WM, Champions League, Bundesliga und so weiter, die ganzen Reisen, die Flüge, die Tickets, die, klimaschädlich, absolute Katastrophe, das geht so nicht mehr. Da würde ich auch rausticken. Da würde ich sagen, ja, warte mal, das mag ja alles richtig sein, aber das ist so ein emotionales Thema, so ein großer Teil von mir und die ganzen wissenschaftlichen Backgrounds und so weiter, die preise ich in meine erste Reaktion ja überhaupt gar nicht ein. Und ich glaube, das macht es so pikant. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe total, was du meinst, aber das ist halt 2023. Also, dass wir haben die Erkenntnisse und ich glaube auch nicht, dass denen das Auto weggenommen werden muss. Mhm. Das ist ein Hobby, da investiert man. Dieser Spruch, andere haben Kinder, wir haben Auto. Ja. Ne? Das deutschen liebsten Kind ist halt nicht das Kind, sondern eben das Auto. Und das würde ich gern verändern, dass die Kinder eine andere Rolle spielen in der Gesellschaft als die Autos. Und darum geht es. Also dieses Hobby, das ist für mich etwas, ist glaube ich, auch sauteuer zu reiten und auf ein Turnier zu gehen oder so. Machen die Leute ja auch. Und da muss aber rein, dass ich mit meinen Steuergeldern nicht dieses Hobby noch pushe. Mhm. Es muss rein, dass bestimmte Sachen wie das Dieselprivileg fallen. Das kann nicht sein, dass der Kraftstoff künstlich billig gehalten wird. Es kann nicht sein, dass alle externalisierten Kosten auf die Gesellschaft übertragen werden. Mhm. Die sollen weitermachen, was sie machen. Und ich darf aber trotzdem auch weiterhin meine Meinung dazu haben, glaube ich. Ich wurde mal von einem Journalisten gefragt, was passiert, wenn mich ein Typ mit einem Dodge Ram zum Date abholt. Ob ich den Homer mache in die Dings. Ich glaube mittlerweile, weil du statuierst damit ja was. Du statuierst damit einen Lifestyle, der nicht zu meinem passt. Das würden wir uns, glaube ich, gegenseitig auch sagen, wenn ich den Typen treffen würde. Der hat ja auch eine Freundin, die da mitmacht.
Das wollte ich dich gerade fragen. Du bist ja auch in deinem Tuning-Treffen. Nur dein Tuning-Treffen ist das Verkehrswende-Camp. Also du kommst ja auch mit Gleichgesinnten zusammen, die du wahrscheinlich von anderen Treffen schon kennst. Ihr arbeitet an gemeinsamen Ideen und wollt euch für die Mobilitäts- und Verkehrswende einsetzen. Wie können diese beiden Blasen zusammenfinden? Was würdest du denen sagen, die wir uns gerade angehört haben? Wie würdest du die versuchen, emotional zu packen?
Erstmal Klarstellung, ich treffe mich wirklich mit allen außer Nazis. Ich würde wirklich dahin gehen und mit denen sprechen. Habt ihr überhaupt? Aber die wollen das zum Teil auch gar nicht. Also ich kriege auch immer Einladungen von Leuten, die bei Autokonzernen oder Autovermietungen arbeiten und sagen, hey, du musst bei uns mal einen Vortrag halten, die dann immer ganz geknickt sagen, nee, die wollten dich nicht. Also genau darum geht es, was du sagst, wir müssen miteinander reden, weil das Größte der Verkehrswende ist einfach Kommunikation. Und ich glaube, dass ich, wenn Transformation ist ja nichts, was von schwarz auf weiß geht, sondern was sich entwickelt. Ich verstehe die Ängste ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil so langsam wie das alles gerade geht, der Letzte, der sich Gedanken machen muss, ist jemand im Auto gerade. Ich würde aber versuchen, Empathie, was ich ja mit dem ersten Buch auch gemacht habe, Empathie für die zu wecken, die da nicht dann teilhaben, die keine Mobilität haben, die zum Beispiel allein durchs 9-Euro-Ticket mal Mobilität bekommen haben, überhaupt das erste Mal in ihrem Leben, denen es aber wieder weggenommen wurde nach 3 Monaten. Viele, welche mit vielen Kindern, welche in Armut lebend. Das würde ich gerne erzählen, um zu sagen, hey, ich verstehe total, was du machst. Also ich verstehe es nicht, aber ich kann nachvollziehen, dass es dir wichtig ist. Aber lass uns doch zusammen für die, die ausgeschlossen sind, eine gute Welt bauen. Und dann würde ich vielleicht auch nochmal versuchen, dem Herrn ein paar Fakten zu geben, dass er halt anerkennt, dass es wichtig ist, was zu tun. Weil vielleicht will er mit seiner Freundin ja auch mal Kinder haben und eine geile Welt für alle, auch in Zukunft, ist, glaube ich, auch für alle geil.
Geiles Schlusswort, die geile Welt für alle ist am Ende auch für alle geil.
War mir das Schlaueste, was ich jemals gesagt habe.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
OKF, Ortskontrollfahrt, ist ein Podcast, der sich die Frage stellt, wie ist es, heute im Osten aufzuwachsen? Lilli Blautschuhn und Jakob Springfeld quatschen bei OKF mit ihren Gästinnen über ihre Heimatorte und ihre Jugend. Welche Haltestelle ist bei ihnen der geheime Party-Hotspot? Welcher Song ballert um 3 Uhr nachts aus dem Kofferraum? Sie sprechen zum Beispiel mit Finch über Schaumpartys in Fürstenwalde, mit TikTokerin Stachel über die Influencer-Fahrschule in Gera oder mit Ex-Fußballer Felix Groß über seinen ersten Clubbesuch in Rostock. Bei Ortskontrollfahrt hört ihr jede Woche ganz persönliche Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.